eine Zugfahrt durch Syrien, die schief geht. Und das ist erst der Anfang der ganzen Geschichte, die es in dieser Folge der Reiseflops gibt. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast in dieser Folge der Reiseflops ist der Fotojournalist, Autor und Vortragsreferent Lutz Jäkel, bei dem ich hier gerade im Wohnzimmer sitze in Berlin. Hi Lutz.
Hallo Erik.
Ich freue mich sehr. Bist. Wir haben uns ja schon mal vor längerer Zeit im regulären Weltwach-Podcast über Syrien unterhalten. Das war die Folge 69 damals. Und nach Syrien nimmst du uns auch heute hier jetzt bei den Reiseflops mit. Und alles, was ich über diese Geschichte eigentlich weiß, du hast mir jetzt noch nicht so viel verraten, ist, dass sie losgeht mit einer Bahnfahrt durch Syrien, richtig?
Ja, genau.
Ja. Wo wolltest du hin? Warum hast du da im Zug gesessen?
Ja, jetzt kommt so ein bisschen so eine Geschichte, ne, so wie Opa erzählt vom Krieg, weil die schon ziemlich lange her ist. Es muss so, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, aber glaube ich 1993 war das, also jetzt vor 30 Jahren. Das war einer meiner ersten Reisen nach Syrien, wenn es nicht sogar die erste Reise war. Da war ich mit einem damaligen sehr guten Freund unterwegs, Arndt, mit dem habe ich auch zusammen in Hamburg studiert und wir sind dann nach Syrien gefahren, nach Damaskus, haben dann einen Sprachkurs am Goethe-Institut gemacht, sind dann auch ein bisschen durchs Land gereist und normalerweise bewegt man sich in Syrien mit Bussen fort. Das ist bis heute so, naja gut, okay, also zumindest in der Vorkriegszeit war das so. Gibt aber auch Zugverbindungen von Nord nach Süd, also von Aleppo nach Damaskus und eine in den Osten, von Aleppo nach Deir ez-Zor, direkt ganz weit im Osten, direkt am Euphrat gelegen, also schon so Richtung Zweistromland. Und da wollten wir unbedingt mal hin und sind dann in Aleppo, haben uns da irgendwie so ein Zugticket besorgt und sind dann halt mit diesem Rumpelzug durch die syrische Wüstensteppe vorbei an den berühmten Bienenkorbhäusern Richtung Osten gefahren nach Deir ez-Zor.
Klingt ja erstmal nach einer durchaus landschaftlich attraktiven Bahnfahrt. Also nicht einer dieser öden Touren, sondern Bahnfahren kann ja auch schön sein.
Absolut, und ich fahre auch total gerne Bahn, wenn sie denn pünktlich sind. aber in Syrien spielt es keine allzu große Rolle. Aber ja, ich fahre gerne Bahn und das war in der Tat auch eine landschaftlich interessante Strecke, insofern als es zwar einerseits schon ein bisschen Wüstensteppe war. Ne? Man denkt ja immer manchmal auch so, ja, man weiß, der Osten Syriens ist überwiegend Wüste, aber es ist halt nicht so eine Wüste, wie wir das vielleicht aus der Sahara kennen oder von der Rub al-Khali.
Keine fotogenen Sanddünen.
Ja, genau. Es gibt da keine großen Sanddünen, sondern es ist eher so eine Steppenwüste. Aber auch sehr heiß, sehr trocken. Also zum Teil recht öde, aber man kommt immer wieder auch mal so an Baumwollfeldern vorbei, was natürlich sehr wasserintensiv ist. Ne? Also
ökologisch auch nicht ideal.
Ja. Ökologisch nicht ideal, aber Baumwolle spielt eben eine ganz, ganz wichtige Rolle in der syrischen Landwirtschaft und wird eben vielfach angebaut, vor allen Dingen im Osten des Landes. Man kommt in der Nähe des berühmten Assad-Stausees vorbei. Also es ist eine sehr vielfältige Landschaft durchaus, aber man geht eben, je weiter man in den Osten rüberkommt, desto, man könnte fast sagen, wüstenhaftiger wird es, aber man kommt ja eben dann auch so ein bisschen in die Frucht Gebiete des Euphrats. Und das ist schon in der Tat sehr, sehr spannend. Ja, eigentlich war es eine tolle Zugfahrt.
Bis
irgendwann. Ich weiß das noch so, dass wir in diesem Rumpelzug, es war auch sehr heiß, da gab es keine Klimaanlage und es war ja auch im, es war glaube ich im Frühsommer. Also und wenn du dann im Osten im Frühsommer nach Syrien fährst, also vor allem in den Osten, dann wird es dann schon sehr heiß.
Was heißt sehr heiß?
Naja, so jenseits der 40 Grad kann schon mal sein. Und vor allem sehr trocken natürlich auch in der Wüste. Damit eigentlich ganz gut auszuhalten, aber natürlich staubig, sandig und naja gut. Und da gibt es halt keine Klimaanlage. Also, aber gut, es gehört halt zum Reisen dazu. Und ich bin dann noch, ich weiß das noch, so ein bisschen eingenickt und wachte plötzlich auf, weil es einen ziemlich großen Schlag gab. Es rumpelte total im Zug. Ich meine, es rumpelte vorher ja schon, aber es rumpelte dann so richtig. Und dann guckten wir so aus dem Fenster und Arndt war auch eingenickt und wir guckten so raus. Und dann plötzlich neben uns riesige Staubwolken, Sandwolken und eben dieses Rumpeln, wo du merkst, das ist nicht das normale Rumpeln im Zug. Irgendwas ist passiert. Und dann hielt der Zug auch ziemlich schnell plötzlich an.
Also war das dann eine Vollbremsung schlussendlich?
Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, aber zumindest kamen wir ziemlich schnell so zum Bremsen und oder zum Halten und dann legte sich auch so langsam so ein bisschen der Staub und klar, große Aufregung. Also irgendwas war passiert und dann sind alle Leute oder die meisten irgendwie ausgestiegen, wie es dann so ist, ne? Da wird nicht groß gefragt, sondern dann die Türen gehen
ja gleich auf. Wartet man jetzt nicht, dass der Schaffner einem irgendwie sagt, was man tun und lassen darf.
Nee, genau. Und das ist ja auch nur auch schon 30 Jahre her. Ne? Und dann sind die Leute zum Teil da raus. Und dann zeigte sich was ziemlich schnell, was passiert ist. Ich weiß noch, dass wir, also zumindest von der gewissen Ferne das gesehen haben, der Zug war auf einem Bahnübergang gegen ein Auto gerammt. Ja. Und es zeigte sich dann auch, es war also irgendwie so ein Pickup oder so. Und dieses Auto war dann mehr oder weniger zweigeteilt. Also wir haben das wirklich gesehen, dass da plötzlich so ein Teil, ein größer Teil auf der einen Seite lag und auf der anderen Seite der andere Teil. Was mit den Insassen passiert ist, das weiß ich nicht mehr so genau. Also das wird nicht so gut ausgegangen sein. Aber auf jeden Fall klar, also der Zug hat diesen LKW gerammt.
Fragt man sich ja auch, wie das passieren kann, oder? Mitten in der Wüste?
Mitten in der Wüste. Also irgendeiner muss da gepennt haben. Und vielleicht, weißt du so, wie es manchmal so ist, da kommt der Zug da angerauscht und der kommt halt auch nur zweimal am Tag. Und irgendwie der Autofahrer hat nicht aufgepasst. Also auf jeden Fall ja. Unglück, und der rammt also dieses Auto, und dadurch, durch diese hohe Wucht, ist tatsächlich die Lok aus den Gleisen gesprungen. Hm. Aber da kann man schon sagen, wir haben echt Glück im Unglück gehabt. Also nur in Anführungszeichen ist die Lok sozusagen aus den Gleisen gesprungen. Dadurch rumpelt es auch so, deswegen auch wirbelt der Staub so auf. Aber der Zug selbst, der bestand, glaube ich, aus, ich weiß nicht mehr, 4, 5 Waggons, blieb Gott sei Dank in der Spur. Aber das war so in the middle of nowhere, irgendwo da ganz weit im Osten. Und dann standen wir da plötzlich, es ging nicht weiter, und große Aufregung und und ich weiß auch nicht, also dann, Arndt und ich, wir standen da, und klar, dann haben dann auch, dann war ein riesen Menschentraube um diesen Pickup irgendwie herum, dann hat man den Menschen da geholfen, wir haben uns ein bisschen auf Distanz gehalten, und das ging dann so über Stunden, aber wir waren
dann schon, wie soll das Ding jetzt weitergehen?
Ja, genau, ne? Also, das war dann die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und ja. Dann plötzlich wie aus dem, ne, also wir waren im Middle of Nowhere, und aus diesem Middle of Nowhere kamen plötzlich irgendwie so Autos angefahren, also aha. Offensichtlich gab's da vielleicht irgendwo Dorf, Siedlung, Städtchen, keine Ahnung. Google Maps gab es da noch nicht, wir konnten nicht überprüfen, wo wir da waren. Und ja. Also wir waren da irgendwo. Und dann kam da die Wagen angefahren. Und es war klar, nach der Resort, wo wir hin wollten, ganz weit im Osten am Euphrat, das war noch ziemlich weit weg. Und es war irgendwie nachmittags, früher Abend. Und wir wurden dann irgendwie auf Pickups verfrachtet, und dann irgendwo sind wir hingefahren worden und wir wussten gar nicht wo. Und das war ja noch
komplett
so.
Komplett ausgeliefert, ne?
Also, ja, ein bisschen schon. Ja. Und vor allem, es war ja Anfang 93. Also wir, ne, ich habe ja damals angefangen, Arabisch zu lernen, im Rahmen meines Islamwissenschaftsstudiums zusammen mit Arndt. Und wir haben dann einfach so nach diesem Kurs da, Arabischkurs am Goethe-Institut in Damaskus, dann so, sind wir halt noch ein bisschen rumgereist, das Land, ein paar Wochen. Aber wir konnten ja noch eigentlich überhaupt gar kein Arabisch, ne? Also das war echt noch sehr, sehr rudimentär, und also richtig verständigen war da noch nicht. Und wir saßen da auf dem Pickup, und wir kamen dann mit einem älteren Mann ins, was heißt Gespräch, also irgendwie, der konnte kein Englisch, wir noch nicht richtig Arabisch, aber mit Händen und Füßen, und der fragte uns, das konnte man dann schon irgendwie verständlich machen, wo wir hinwollen, wir sagten, naja, nach der Resort, und dann hat der gesagt, das war noch ganz schön weit.
Ja.
Und
werde ich euch jetzt nicht hinfahren.
Ja, genau, ne? Also es war auch so, also wir saßen zusammen auf der Ladefläche des Pickups, ne? Ja. Und vorne noch,
ach, okay.
Und da waren auch noch mehr auf der Ladefläche, aber wir kamen halt, weil der, glaube ich, direkt neben uns saß, so ins Gespräch, und dann haben wir halt so versucht zu fragen, gibt's denn hier irgendwo sowas wie ein Hotel, oder können wir, und dann hat der gesagt, Hotel hier, so, nee.
Bitte.
Und dann hat er uns eingeladen, ganz spontan. Dann hat er irgendwie sich verständlich gemacht, gesagt, kommt doch mit zu mir.
Ja.
Und du weißt, lieber Erik, ich habe ja immer auch in meiner Live-Reportage, du kennst das ja auch, erzähle ich ja immer gerne auch so diese Geschichte, wie das ist, wenn man in Syrien eingeladen wird. Dass man ja oftmals, das passiert einem ja ständig, wenn man durch den Nahen Mittleren Osten reist, die arabische Gastfreundschaft, sie ist bekannt, sie ist berühmt, und man erfährt sie ja auch ganz häufig, dass man eingeladen wird, aber manchmal ist das eher so eine Höflichkeitsfloskel, ne? Dass man, wenn man einmal eingeladen wird, ist es gar nicht so ernst gemeint.
Man lehnt dann dementsprechend doch erstmal ab.
Man lehnt erstmal ab, genau, in der Regel mehrmals, also so 2, 3 Mal. Und wenn aber dann diese Einladung wiederholt wird, dann weiß man, das ist nicht einfach nur so eine Floskel, sondern das ist dann ernst gemeint. Mhm. Wie das damals war, vor 30 Jahren, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht mehr. Ich befürchte, weil wir da noch ziemlich grün in den Ohren waren, dass wir sofort angenommen haben.
Ja, er dachte, verdammt, jetzt muss ich das irgendwie
meiner Frau doch mitnehmen. So, genau. Ja, das kann tatsächlich so sein, aber es war halt wirklich so, wir waren ja wirklich, wie du sagst, ein bisschen ausgeliefert. Ne? Ja. Also wir waren irgendwo im Osten und keine Ahnung, wo wir hin sollten, und es gab kein Hotel offensichtlich, und irgendwo müssen wir ja pennen. Ich meine, gut, wir waren Backpacker, wir hatten einen Rucksack, wir hatten Schlafsäcke, also wir hätten es auch irgendwo hinschmeißen können. Aber der hat dann gesagt, kommt so mit mir nach Hause. Und das war dann auch so. Und der hat uns da mitgenommen.
Wo hat er euch mit hingenommen? Hat er in einem Städtchen, in einem Dorf gelebt? Oder?
Also der wollte offenbar nicht wie wir nach der Resort, sondern wollte dann tatsächlich auch in dieses Dorf. Wir sind, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber wir sind eine ganze Weile gefahren mit diesem Pickup, kamen dann also in ein Dorf, und dann hat er uns in sein Haus geführt. Und das war so eindrücklich, das weiß ich noch. Siehst du, wenn ich darüber erzähle, ich habe noch wirklich die Bilder vor Augen, obwohl es 30 Jahre her ist, aber es war so mit einer der ersten Begegnungen so mit so auf dem Land mit Syrerinnen und Syrern, die auch so unverhofft war und gleichzeitig aber auch so offenherzig. Der hat uns dann in sein Haus geführt. Das war ein Bauer. Soweit haben wir dann verstanden. Das Haus machte so den Eindruck eines Bauern, und dann hat er uns seine Familie vorgestellt. Mhm. Und das war total reizend. Also es war ja, ne, man denkt ja immer dann auch so, wenn du dann gerade im ländlichen Gebiet bist, ganz weit im Osten, dann bist du ja nicht unbedingt sofort in den familiären Bereich vorgelassen. Und das habe ich ja oft in Syrien auch erlebt, dass man, wenn man eingeladen wird, ist man erstmal so im Männerbereich und vielleicht irgendwann lernt man auch so die Familie kennen, aber das dauert ein bisschen, man muss ein bisschen warm werden. In ländlichen Bereich, in der Stadt ist es ganz anders.
Ja.
Aber Aber da war es dann tatsächlich so, aber wir sind da hingekommen und er hat gleich uns seine Familie vorgestellt und er hatte eine bezaubernde junge Frau gehabt, die zumindest augenscheinlich auch ein ganzes Stück jünger war als er, aber eine ganz, ganz herzliche Person, trug übrigens kein Kopftuch, also wenn jetzt ne, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen Bilder vor Augen haben, also es war eine ländliche Gegend, eine Bauernfamilie, aber sie, wie gesagt, trug kein Kopftuch, so ein schönes buntes Gewand.
Das war damals ungewöhnlich.
Das war nicht ungewöhnlich, sondern es ist halt, ne, damit, genau, das wollte ich gerade sagen. Gut, dass du da nochmal einhakst, dass ich wollte so ein bisschen diesem gängigen Bild ein bisschen entgegentreten, zu sagen, also wenn man so an syrische Familie denkt, weit im Osten, Bauerfamilie, die tragen bestimmt alle den Kopftuch.
Ganz
so
konservativ
oder so. Und das war eben genau nicht der Fall, sondern wir sind ja, wie gesagt, sofort der Familie vorgestellt worden. Der Mann hat uns dann, ich erinnere mich leider nicht mehr an den Namen, muss ich sagen, aber das ist wirklich lange her, er hat uns gleich seiner Frau vorgestellt und dann auch den ganzen Kindern und das waren, glaube ich, 5 oder 6 Kinder.
Aha.
Und es war zauberhaft und die haben dann wirklich uns dann gesagt, also pass auf, wir haben nicht so wahnsinnig viel Platz, aber ihr könnt hier im Hof schlafen, wenn ihr möchtet. Wir haben hier so ein kleines Lager, machen wir euch zurecht. Dann haben sie so Matratzen gebracht und wir haben gesagt, brauchen wir nicht, doch, nehmt die Matratzen. Und wir waren ganz
froh, sofort, dass wir draußen. Okay, wir nehmen sie.
Ja.
Verdammt, müssen wir die Matratzen
genau. raus. Genau, diesmal war es ernst gemeint. Wir waren ja schon im Haus.
Ja.
Also wir waren ja schon klar. Gäste. Ne? Ja, ja. Und dann kümmert man sich natürlich auch. Also da ist dann dieses Spiel von wegen Einladen, Ablehnen, das ist dann schon vorbei. Also du bist dann einfach schon Gast.
Ja.
Und dann erfährst du eben auch den ganzen schönen Reigen der arabischen Gastfreundschaft. Und er hat uns dann also Matratzen gebracht. Und wir waren auch ganz froh, im Hof schlafen zu können, weil es war sehr heiß. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist dann vielleicht sogar ganz angenehm nachts. Und dann haben die da Essen gemacht und weißt du, wir konnten es ja nur mit Händen und Füßen so ein bisschen verständigen, weil die konnten kein Wort Englisch und wir so ein paar Brocken Arabisch schon, aber es war halt noch alles sehr rudimentär, aber es war eine total schöne Begegnung und ist ja irgendwie so
bisher eigentlich der Traum eines Reisenden,
total, wie
das
abläuft, ne?
Total. Klar, das Zugunglück ist natürlich sehr bedauerlich, aber das hat dann eben wieder solche Möglichkeiten überhaupt eröffnet.
Absolut, absolut. Ja. Und gerade weil es ja mit einer der ersten Begegnungen in dieser Hinsicht war in Syrien und wie du weißt, ich habe dann ja Syrien ja sehr, sehr ausführlich bereist und häufig und viel habe da
mal Zeit
dann
gelebt. Sein, ne? So früher besondere Erlebnisse,
das können
ganz neue Weichen stellen.
Absolut, das war prägend, weil ne, als du mich ja mal darauf angesprochen hast, pass auf, wir machen jetzt so eine neue Folge bei Weltwach mit den Reiseflops, sowas fällt dir da ein, war das ja eine der ersten Geschichten, wobei ich ja auch gar nicht sagen würde, das ist kein klassischer Reiseflop, sondern
es fing vielleicht als Flop an.
Es fing als Flop an, aber endete im Grunde mit einer wunderbaren Geschichte.
Wie es ja oft und, so der Fall ist.
Wie es so oft der Fall ist und die dann einem sich so einprägt, dass man da auch Jahrzehnte später davon erzählen kann. Und wir haben ja diesen Syrien-Bildband, den wir da vor ein paar Jahren ja herausgebracht haben, da habe ich jetzt genau diese Geschichte auch aufgeschrieben, weil mich das so geprägt hat. Und das war dann so, wir sind dann von denen wirklich verköstigt worden, gefüttert worden und es war ganz, ganz toll und irgendwie haben wir uns so verständlich gemacht. Und was dann wirklich, in dem Fall muss ich wirklich sagen, ne, hier sind wir schon wieder von wegen ja konservativ und so weiter, ja Pustekuchen, was uns dann wirklich überrascht hat, also Arndt und mich, ne, wir junge Studenten, Anfang 20 und in einer bezaubernden Familie da eingeladen und wir sitzen da so im Hof, haben gegessen, die Kinder um uns herum wuselten da rum, spielten da rum, trollten herum, er saß da, sie saß da, die junge Frau, die wirklich auch, die hat ein bezauberndes Lächeln gehabt. Und wir aus dem Nichts, und das hat uns dann schon, wie soll ich sagen, etwas überrascht, um es mal vorsichtig zu formulieren, holte sie dann ihre Brust raus und dockte dann das kleine Baby da an. Und das fand ich dann schon, ne, also es hat auch unsere Vorstellung von einer, ich sag's auch jetzt mal so, also der damaligen Vorstellung von vor 30 Jahren, unsere Vorstellung von einer eher konservativ geprägten Gesellschaft, vor allem Dinge, wenn du in einer bäuerlichen Umgebung bist, ganz weit im Osten Landes, schon fast am Zwei-Stromland am Euphrat, hat ihm völlig widersprochen. Also die junge Frau, wie selbstverständlich, obwohl da zwei fremde Männer waren, aber halt junge Männer, klar, ne, und man hat sich ja schon, man hat zusammen gegessen, man hat irgendwie gelacht und dann stillte sie ihr Baby. Und das war das eine. Und das andere, was uns dann irgendwie im Laufe des Abends auffiel, oder war es am nächsten Morgen, ich weiß nicht, mir ist auch egal, war, dass diese Kinder auch ganz süße Kinder sind. Und dann war uns irgendwie aufgefallen, Arndt und mir, dass die Kinder fast alle unterschiedliche Haarfarben hatten. Also die junge Frau, die Mutter, war so bräunlich, so ein bisschen so wie ich. Und die eine Tochter war blond, strohblond. Ein anderes Kind hatte rote Haare und wieder ein anderes Kind hatte dunkle Haare. Und wir haben immer gedacht so. Und wir konnten dann schon. Und
der Vater wahrscheinlich?
Der Vater war auch dunkelhaarig. Ja. Also die Mutter und der Vater beide dunkelhaarig. Ja. Und da fragten wir uns dann schon, als wir das blonde Kind gesehen haben, so. Und dann konnten wir uns schon verständlich machen, insoweit, als wir dann auch so diese Frage stellen konnten, ach, sind das wirklich alles eure Kinder? So, weil wir dachten,
habt ihr euch das getraut, diese Frage zu stellen?
Ja, ich weiß nicht.
Ich meine, rote Haare, blonde Haare?
Nee, so direkt nicht. Nein. Aber wir haben einfach, weißt du, wie man es halt so okay. ist. Da trollen viele Kinder herum. Kinder, und dann, ja. Ach, Mensch, süß. Und das sind alles eure Kinder so, ne? Von wegen, Mensch, so viele Kinder.
Ja.
Hätte auch sein können, dass es irgendwie Nachbarskinder sind, die zum Spielen vorbeigekommen sind.
Aber habt ihr euch ein bisschen naiv gestellt, ja?
Ja, genau, ein bisschen naiv gestellt. Und dann haben wir schon verstanden. Und sie hat dann auch so gelächelt und so, ja, hier, alles meine Kinder. Und
unsere Kinder.
Unsere Kinder. Ja, das ist halt die Frage, genau, unsere Kinder.
Also hat der Vater auch genickt? Ja, das sind...
Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, aber so habe ich zumindest so in Erinnerung, dass er, glaube ich, auch genickt hat.
Ja.
Und dann aber, und das haben wir dann auch verstanden, wir fragten dann auch, ne, so, wovon sie denn lebt, also was sie dann hier, also was sie hier anbauen, und dann war er tatsächlich auch ein Baumwollbauer, also er hat uns dann auch so Pflanzen gezeigt, hier, guck hier, das ist Baumwolle, ne, also da haben wir dann verstanden, ah, okay, baut hier auch Baumwolle an, und sagte er, sei ja auch Händler, und er sei ganz oft, so wie jetzt eben auch bei der Zugfahrt, deswegen haben wir da getroffen, ganz viel unterwegs. Und dann haben wir uns nochmal die Kinder angeguckt mit den verschiedenen Haarfarben. Und dann haben Arne und ich uns angeguckt und mussten beide so ein bisschen schmunzeln. Und dachte so, gut, also lassen wir jetzt mal so stehen.
Es war hast du ein Foto davon, im Bildband?
Ja, da gibt's ein wunderschönes Bild, also finde ich, also ne, so von der Familie, genau, gibt's ein schönes Bild davon in unserem Bildband. Da sieht man eben die herzlich lachende junge Mutter in ihrem schönen roten Kleid und dann nimmt man das blonde Kind und dann ein dunkelhaariges Kind, ein rothaariger Junge und irgendwie denkst du so, das passt doch gar nicht.
Passt aber nicht so richtig zusammen.
Das war nicht, und weißt du, ich meine, und wenn
passt
das so
vor allem nicht zu diesen Vorstellungen, mit denen du da angereist bist.
Völlig konterkariert, ne? Ja. Also einerseits, dass sie da in aller Öffentlichkeit, also wenn da zwei Männer, eigentlich muss man ja sagen, fremde Männer zu Besuch sind, stillt sie da ihr Kind. Und dann sind da die Kinder da und alle mit verschiedenen Haarfarben. Also weißt du, wenn du das war eine der ersten Begegnungen, Erfahrungen als Reisender in diesem, auch für mich damals noch ziemlich neuen Syrien. Ich war völlig fasziniert davon. Und und wir haben dann ja auch übernachtet und am nächsten Morgen noch haben sie uns dann Frühstück gereicht und haben uns dann irgendwie bedankt und sind dann irgendwann weitergereist. Und dann ging es, weiß gar nicht mehr, glaube, dann haben sie ein Pickup auch besorgt und der hat uns dann nach der Resort gebracht und dann waren wir dann am nächsten Tag da, wo wir eigentlich hin wollten. Aber diese Geschichte, die ist mir, ne, bis, merkst es ja, ich könnte da jetzt noch wieder ewig reden, weil das ist so, das war so eindrücklich, weil das mit so vielen, auch in unserer Wahrnehmung, mit so vielen Klischeevorstellungen gebrochen hatte. Und da habe ich schon gedacht, wow, also Syrien, das ist, glaube ich, ein Land, das wird mich noch lange beschäftigen. Und da wusste ich ja, 93, ne, zum ersten Mal da wusste ich ja noch nicht, was danach noch alles folgen würde. Also dass ich tatsächlich dann mal so oft durch Syrien und nach Syrien reise und auch mal Bücher dort leben würde, sogar Bücher dazu mache.
Vorträge. Ich habe
zwei Bücher gemacht, Vorträge. Ja. Das war ja alles noch nicht abzusehen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses Erlebnis damals in Deir ez-Zor oder fast bei Deir ez-Zor irgendwo im Osten Syriens, diese Begegnung mit dieser Bauernfamilie, die so herzlich waren und so offen und auch so, ja.
Und euch auch ein bisschen in.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ins Grübeln gebracht hat, das hat mir schon dazu beigetragen, dass ich mich dann auch damit so, also mit Syrien so intensiv beschäftigt habe, ja. War eine ganz, ganz tolle Begegnung.
Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Dankeschön.
Sehr gerne.